sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 111. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wie immer sind wir bei meinsportpodcast.de und auch wie immer haben wir ein buntes Programm an Themen und Spielen für euch parat. Gute Themen, schlechte Themen, schöne Tore, Kacktore, aber auch nach 111 Folgen immer noch intelligent, charmant, voller Wissen und natürlich gut aussehend, die liebe Anne.
Toll, ich wollte einsteigen mit 111, aber das wäre nicht intelligent genug.
Ja, schön, dass du da bist. Ich denke, wir gehen gleich mal in die einzige nicht schöne Sache, die wir auf dem Programm haben. Und das ist die Dramatik um Jermaine Jones. Letzte Woche hatten wir euch ja erzählt, dass es offiziell nun Untersuchungen gegen Jermaine Jones und sein Verhalten für Central Valley Fuego in der USL League One gab, weil er unter anderem wegen Union-Busting und, ja, man kann doch sagen, toxischem Arbeitsklima angeklagt worden ist seitens der Untersuchungen. Und nun hat sich der gute Herr und Ex-Schalker selber zu Wort gemeldet in einem Twitter-Statement. Liebe Anne, du hast es kurz überflogen. Was waren so deine Gedanken zum Statement, zu Jones oder generell zur Sache an sich, falls dir noch irgendwas eingefallen sein sollte?
Na gut, wie reagierst du als Beschuldigter im Idealfall auf eine solche Situation? Du könntest natürlich vor allem zwei Wege machen. Weg 1 ist, du machst ein kurzes Statement, in dem du alles abstreitest, sagst, wendet euch an meine Anwälte, ich unterstütze die Ermittlungen, aber ich bin unschuldig. Weg 2 wäre zu sagen, sich zu entschuldigen, vielleicht auch so zu reflektieren, was eventuell tatsächlich nicht gut gelaufen ist. Auch da natürlich zu betonen, dass man die Untersuchung auf jeden Fall unterstützen wird. Und einfach so nette Worte. Man muss ja noch nicht mal sehr viel dazu sagen. Und dann, ja, das so ein bisschen Gras sozusagen über die Sache wachsen zu lassen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach gar kein Statement zu geben. Man kann es aber auch so machen wie Jermaine Jones, der im Prinzip diese Ermittlungen aufgreift. Und ihr könnt es auf seinem Twitter-Profil nachlesen, da hat er die Fotos sozusagen mit seinem Statement gepostet. Aber grob zusammengefasst, oder es ist nicht grob zusammengefasst, sondern es ist eher meine Interpretation des Ganzen. Es wirkt ein bisschen so, als würde er da eine riesige Verschwörung gegen sich sehen, dass sich sowohl die Spieler wie auch die Liga beziehungsweise diese externe Ermittlergruppe da auf ihn eingeschossen hätten beziehungsweise dass da wirklich so ein großes Ding gegen ihn laufen würde. Die Spieler vielleicht wegen irgendwas unzufrieden waren und deswegen halt diese riesige Verschwörung angezettelt haben. Und selbstverständlich sind diese Vorwürfe quasi haltlos, er ist unschuldig und ja, es wirkt ein bisschen sehr unreflektiert, das Ganze. Es wirkt auch irgendwie so, als würde er, also er hat definitiv eine ganz andere Perspektive, glaube ich, als alle anderen oder als die meisten anderen auf die Situation oder auf die Vorwürfe. Und es wirkt ehrlich gesagt nicht besonders souverän oder so, wie man in meinen Augen auf eine solche Situation reagieren könnte. Was auffällt, zumindest bei Twitter, es gibt recht wenige Reaktionen auf seinen Statement dazu bis dato. Was irgendwie auch interessant ist, weil er ist quasi die hauptbeschuldigte Person in dieser Angelegenheit, aber niemand scheint sich so richtig dafür zu interessieren, was er da schreibt. Was zum einen natürlich daran liegen kann, was er schreibt, dass vielleicht so ein bisschen der Eindruck auch bei anderen Personen entsteht, dass er so ein bisschen den Bezug, was das angeht, zur Realität verloren hat. Oder aber, dass es einfach schlichtweg niemand interessiert, was er dazu zu sagen hat.
Also um es ganz einfacher zu machen, der Post der Nisa, in der sie bekannt gaben, dass die Bobcats aus den Playoffs geschmissen werden, hat deutlich mehr Interaktionen auch im Kommentarbereich gehabt als die Geschichte um Jermaine Jones. Und ich wage mal zu behaupten, dass das eigentlich die größere Sache sein sollte, als dass eine Kackliga sich mal wieder nicht benehmen kann.
Da kann ich nicht mehr widersprechen. Es wirkt zumindest interessant, dass es so wenig Reaktion darauf gibt. Und sagt schon auch ein bisschen dazu aus, was für ein Standing er hat. Und ich glaube, das nimmt er selbst so auch gar nicht wahr.
Man muss dazu sagen, aus meiner Perspektive, solange es natürlich noch nichts offiziell Richterliches beschlossen gibt, gilt natürlich immer noch als unschuldig. Dennoch finde ich die ganze Thematik, wie du schon gesagt hast, sehr seltsam. Oder meinen englischen Begriff zu nutzen, fishy. Und ich finde es auch irgendwie schräg, jetzt nicht nur den Spielern, sondern auch quasi der Liga und der externen Anwaltskanzlei wirklich eine Verschwörung gegen ihn als Person und gegen seine Arbeit da vorzuwerfen. Und das erinnert mich sehr an einen gewissen anderen älteren Herren, der gerade gerne durch Fox News tourt. Und ich bin ganz ehrlich, es ist halt irgendwie sehr unsouverän. Vor allem, wenn in dieser ganzen Sache nichts dran ist. Warum hat Jones jetzt Wochen bzw. Monate lang die Klappe gehalten, anstatt gleich zu sagen, ich bin Top-Trainer, ich tue alles für mein Team, gibt keinen Grund zur Sorge. Er meldet sich erst, nachdem die Kacke wirklich am Dampfen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Spieler irgendwas ausdenken, was nicht klar ist, es noch schaffen, die Spielergewerkschaft plus die Liga plus die externe Anwaltskanzlei, die ja alle auch unabhängig voneinander ermitteln und Stimmen einholen, alle zu verarschen, nur weil sie was gegen ihren Trainer haben, halte ich doch für sehr weit hergegriffen. Also wenn du als Trainer deinen Trainer loswerden willst, hast du deutlich einfachere und weniger moralisch fragwürdige Methoden, ihn loszuwerden oder ihn zumindest unbeliebt zu machen, als ihm zum Beispiel Union Busting und eben auch Harassment vorzuwerfen. Daher, um es kurz zu machen, ich muss dir zustimmen. Also es wirkt sehr unreflektiert, auch nicht wirklich souverän, mit anderen irgendwelche Verschwörungen vorzuwerfen. Und ich glaube auch, er hat sich keinen wirklichen Gefallen mit diesem Statement getan. Unterm Strich müssen wir abwarten, was am Ende komplett rauskommt, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, wie die Liga und der Club am Ende handeln werden. Wer das Statement lesen möchte, ihr findet es auf unserem Twitter-Account retweetet. Ich hatte da gestern, also am Donnerstag, was dazu geschrieben. Ihr könnt es also gerne selber nachlesen, wer des Englischen mächtig ist. Und das war quasi Kapitel 2 der Saga zwischen Jones gegen die USL-Spielergewerkschaft und vor allem gegen die Spieler, die er selber ausgesucht hat. Ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, oder Jones gegen den Rest der Welt. Ich bin sehr gespannt, ob er schafft, sich hoch zu coachen und quasi einfach statt rausgeworfen zu werden auf die Schalke Trainerbank als Assistent hoch befördert zu werden. Ich bin sehr gespannt und hoffe es ehrlich gesagt nicht.
Was übrigens interessant ist, nicht viele deutsche Medien, aber eine kleine Anzahl von deutschen Medien haben dieses Thema auch aufgegriffen. Also gut, das ist der Stand von vor 2-3 Tagen. Vielleicht hat sich das seitdem geändert und schreiben noch mehr darüber. Aber ich glaube, spätestens jetzt würde es für ihn schwerer werden, bei Schalke einen Co-Trainer-Posten zu bekommen.
Kann man so stehen lassen, finde ich auch nachvollziehbar. Aber gehen wir doch mal zu einer etwas kuriosen, aber positiven Nachricht, die wir euch letzte Woche unterschlagen haben, einfach weil es dringendere Themen gab. Greenville Triumph, die wir heute auch nochmal im Programm haben, und ihr Frauenteam Greenville Liberty haben einen sehr berühmten neuen Teilbesitzer. Und zwar reden wir von Ronaldinho, der brasilianischen Fußballlegende. Die hat mit ihrem Bruder und quasi der gemeinsamen Firma, in der sie beide stecken, Anteile an Greenville Triumph gekauft. Und sie sind jetzt quasi Minority Owners, wie man so schön sagt, am Greenville Fußballverein. Und haben das auf der New York Stock Exchange, also auf der Börse, bekannt gegeben. Wie findest du das? Denkst du, es ist ein Marketing-Move, quasi, die am Ende nicht viel nützen wird, wo man in ein paar Jahren hört, hey, ja, hat er seine Anteile verkauft? Denkst du, er ist wirklich, steckt ein bisschen was dahinter? Oder denkst du, ja, eigentlich, who cares?
Na gut, er hat sich ja gleich an, oder sie haben sich ja gleich die Rechte an beiden Clubs gesichert, was in meinen Augen schon auch cleverer ist, weil du besser darauf reagieren kannst, wie sich auch die einzelnen Ligen entwickeln werden. Beispielsweise Greenville Triumph, das reicht jetzt hier nicht mehr oder das funktioniert jetzt hier nicht mehr, weil sie vielleicht etliche Jahre nicht gut spielen. Haben sie immer noch Liberty und vielleicht funktioniert es mit denen. Also sie haben eine breitere Schiene sozusagen, mit der sie dann arbeiten können. Ich glaube noch nicht mal großartig, dass das ein Marketing-Ding ist, sondern es ist natürlich gar nicht so unclever, gerade jetzt noch in USL-Ligen zu investieren, vor allem in amerikanischen Fußball zu investieren, weil das einfach ein immer noch stark wachsender Markt ist. Und in 2 Jahren guckt einfach die Welt auf diesen Fußballmarkt. Und wenn du jetzt, wenn auch nur ein kleiner Anteilshaber, aber wenn du ein Anteilshaber bist, hast du da, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten, dass dein Investment bis dahin sich vielleicht schon gut refinanziert haben könnte. Von daher finde ich es gar nicht so schlecht, aus seiner Perspektive, für den Club natürlich großartig. Also du hast einen großen Namen jetzt mit bei deinen Ownern. Du hast eine recht sichere Geldquelle sozusagen, die mit dazukommt. Also ich glaube sogar für beide Seiten keine schlechte Entscheidung.
Gehe ich mit. Ich habe doch aber auch bisher von oder über Ronaldinho als Geschäftsmann noch eher wenig Negatives gehört. Sein Landsmann und quasi zur gleichen Zeit Legende Ronaldo, also der brasilianische, der richtige, nicht der Schönling aus Portugal, der ist ja schon seit längerem als Owner oder Teil-Owner von Profiteams bekannt gewesen, unter anderem in Spanien, in Brasilien und woanders. Und überall war er nicht wirklich beliebt und hat, soweit ich weiß, seine Anteile entweder schon wieder verkauft oder überlegt, sie zu verkaufen. Und ja, ich denke, in der Hinsicht kannst du als Ronaldinho nicht viel falsch machen. Das eigene finanzielle Risiko dürfte eher gering sein. Du kannst durchaus Gewinn finanziell daraus ziehen, wenn sich das weiter gut entwickelt. Und um vielleicht auch brasilianischen Talenten den Weg in die USA zu ebnen, auch nochmal eine Möglichkeit, so leichter vielleicht Fuß zu fassen, um sich zu entwickeln, anstatt gleich über den Weg in die MLS zu gehen, um dann 2, 3 Jahre später zurückzuwechseln. In der Hinsicht, ich finde es eher gut. Ich bin vor allem nur gespannt, wie viel sich am Ende dann wirklich darauf ereignen wird. Oder ob wir in 2, 3 Jahren sagen, ach ja, stimmt, da war ja was. Ronaldinho ist ein Teilbesitzer. Schauen wir mal. Solange es kein Inter Miami wird, glaube ich, können wir nicht viel Negatives sagen.
Wobei, witzigerweise, ich glaube, es wird definitiv das Phänomen sein, dass wir in 2, 3 Jahren sagen, ach ja, Ronaldinho, da war ja was. In meinen Augen, in der Regel bekommst du meistens von den Investoren nicht so viel mit. Es gibt so ein paar Teams, beziehungsweise ein paar Investoren, die bekommst du natürlich mit oder mit Anteilshaber des Clubs, weil sie regelmäßig mit im Stadion sind oder regelmäßig Aktionen zusammen mit dem Club machen. Aber ansonsten gibt es die allermeisten Investoren, auch wenn sie bekannt sind, nimmt man, glaube ich, gar nicht so groß wahr. Das läuft viel im Hintergrund.
Was uns zu einem neuen, kleineren Thema bringt und zum letzten Thema dieses ersten Takes. Miami FC, oder wie er offiziell heißt, The Miami FC, gibt es ein paar kleinere News, die sich jetzt gesammelt haben, die alle durchaus interessant sein könnten, wenn man sie zusammennimmt. Zum einen, sie haben 2 neue Mitglieder im Board der Direktoren. Das sind unter anderem Sebastian Veron, die ja argentinische Fußballlegende, die den Club mit Know-how unterstützen sollen. Dazu wurde bekannt, oder zumindest aktuell noch in der Gerüchteküche, aber es gilt als offenes Geheimnis, dass der Club umziehen wird. Und zwar in einen Vorort von Miami, knapp, ich glaube, 30 Meilen von Downtown entfernt, um dort quasi neu Fuß zu fassen, wo es bereits schon ein existierendes quasi Trainingszentrum mit Fußballstadion gibt, um ein bisschen ja, quasi auch Platz zu machen, weil ein gewisses andere Miami-Team ja diesmal wirklich in Miami spielen wird in ein paar Jahren. Und als dritte News, die ganz frisch ist und die ein bisschen kurios gewesen ist, Miami hat sich vom Trainer getrennt, Antonio Nocerino, dem Italiener. Kurios ist es nicht deswegen, weil der Club ganz schlecht war und der Trainer halt deswegen gehen musste, sondern weil der Club irgendwie eine kleine Panne hatte bei der Bekanntgabe. Und zwar haben die vorab eine Mail verfasst, die an diverse Leute in der Medienbranche ging, in der einfach nur das Foto gepostet worden ist, auf dem stand "Thank you, Nocerino" oder so. Ohne Kontext. Einfach nur das Foto. Alle waren verwirrt, was das jetzt heißen soll. So, war das quasi ein Spoiler, dass sie ihn loswerden? Gab das irgendwas anderes? Und dann 2-3 Stunden später wurde eben offiziell auch auf Social Media bekannt, weil das der Club gepostet hat, dass der Trainer den Vertrag aufgelöst hat im einvernehmlichen Verhältnis. Und ja, deswegen an dich gefragt, liebe Anne, was hältst du so von der ganzen Miami FC-Geschichte, dass sie umziehen wollen, sich neu aufstellen wollen hinter den Kulissen? Denn du kennst ja ganz gut mit deinem anderen Podcast diesen gewissen anderen Club aus Miami. Denkst du, es nützt allen was? Oder denkst du, ja, ganz ehrlich, der Club ist sowieso so klein und unbedeutend, die könnten auch, keine Ahnung, nach Tampa ziehen und das interessiert keinen Hering?
Oh, gute Frage. Das Problem, was wir jetzt schon haben, ist, es kommen echt wenig Leute ins Stadion. Von daher ist so ein Umzug in ihrem Fall vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht. Und sie haben ja nun wirklich unmittelbaren Konkurrenten, der aktuell aufgrund seiner Besetzung ja recht gut besucht wird. Und dementsprechend natürlich, dass da viel Publikum auch abgezogen wird, was eventuell da gewesen wäre. Spricht also nichts gegen den Umzug als solches, dann bist du mal in einem anderen räumlichen Umfeld. Vielleicht ziehst du dann da doch noch mal wieder mehr Leute an. Vielleicht ist da auch einfach die Stadionmiete recht teuer. Wenn vor Ort schon ein Trainingskomplex mit dabei ist, dann bietet sich das natürlich auch noch richtig gut an. Von daher kann ich es nachvollziehen. Ja, also diese Verkündung, dass ihr Trainer gehen wird, beziehungsweise die Panne, vermutlich wird da jemand in der Marketingabteilung dann oder in der Presseabteilung ganz schön doll geschwitzt haben, weil das ist natürlich blöd gelaufen, sehr blöd gelaufen.
Unterm Strich stimme ich dir zu. Also das ergibt Sinn, dass er gehen muss. Also Miami FC war richtig grottenschlecht. Mit Abstand das schlechteste Team der Liga seit Ewigkeiten auf dem letzten Platz. Das Experiment, irgendwelche jungen Italiener oder italienischen Amerikaner aus der dritten italienischen Liga rüberzuziehen und zu hoffen, dass sie performen werden, ist halt in der Hinsicht krachend gescheitert. Und in der Hinsicht ergibt das völlig Sinn. Ob Sebastian Veyron und Dario Soria, die, ich meine, beiden Argentinier, wirklich viel ändern können, jetzt als Teil des Direktorenboards, wird man schauen. Ich glaube, es kann dem Club aber nicht schaden, aus Miami so ein bisschen aus dem Haupt-Miami wegzuziehen, jetzt wo der Inter-Miami ja da ihr eigenes Stadion beziehen wird. Und vielleicht so ein bisschen sich da auch was Neues zu sammeln und zu beziehen an vielleicht neuen Fangruppierungen oder Fanzuspruch. Denn Stand jetzt hatten sie meistens gerade mal so um die 1.000, 1.500 Leute im Stadion. Das ist halt nicht viel. Sie haben ja quasi nicht viel, was sie noch verlieren können. Also sie haben jetzt nicht das große Interesse, sie haben nicht den großen Fanzuspruch. Sie können jetzt nicht spontan mit dem Umzug plötzlich Milliarden Schulden machen, weil sie alles verloren haben. Das heißt, ja, Rock Bottom ist quasi schon erreicht. Es kann in der Theorie nur bergauf gehen. Denn solange der Owner, der ja Mitbesitzer von AC Mailand ist, noch Bock hat, da Geld reinzustecken, wird der Club nicht mal eben sterben. Und wenn sie nach der grottenschlechten Saison immer noch da Interesse daran haben, also die Besitzer, dann glaube ich, wird es auch nicht schlecht werden, wenn der Club eben in diesen Vorort zieht. Ich habe gerade versucht, nochmal den Namen des Vorörtchens rauszufinden. Leider gibt es das nicht so schnell zu finden bei so einem Gerücht. Denn die meisten Quellen beziehen sich natürlich auf den MLS-Regelbrecher mit einem gewissen Argentinier im Kader. Deswegen, um es kurz zu machen, aktuell noch eine Gerüchteküche. Der Miami FC zieht um in einen Vorort, einen Suburb of Miami. Der Trainer wurde faktisch entlassen, heute Nacht oder vorgestern, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und es gibt eben neue Direktoren, wie den Argentinier Sebastian Verón. Und ich würde sagen, das war's mit der kleinen News-Zusammenfassung der letzten paar Tage und der letzten Woche. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet, dass Ronaldinho in die drittklassige USL League One investiert oder in einen Club davon. Ob ihr glaubt, dass Miami FC wirklich ja eine Chance hat zu überleben, wenn sie quasi ein bisschen am Rand der Stadt vor sich hin existieren. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Pause und hören uns dann wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir kommen zurück aus der Welt der Gerüchte, Fakten und möglichen Fakten und gehen zurück in unsere Kernkompetenz, in die Spielanalysen. Denn auch am letzten Wochenende wurde natürlich in den USA trotz der Nachwehen eines gewissen Unwetters in Florida ordentlich mit dem Ball durch die Gegend gebolzt. Und wir haben euch zwei Spiele aus der USA Championship rausgesucht und zwei Spiele insgesamt aus der Super League und der League One. Und ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten und starten mit der USA Championship, der zweiten Liga in den USA. Und um dich gleich wieder ein bisschen wach zu machen, gehen wir in die Partie, die dir ein bisschen Gänsehaut verursacht hat. Und zwar Hartford gegen North Carolina. Beide Mannschaften kämpfen immer noch um ein Playoff-Ticket im Osten. Beide Mannschaften sind ungefähr so auf einer Stärke. Aber es war klar, sollte Hartford verlieren, wird es enorm schwierig, noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Das heißt, wenn einer eher gewinnen musste, dann Hartford. Aber beide waren so auf ungefähr einem Stärke-Level einzuschätzen. Was war so dein Eindruck, als du die Paarung gesehen hast oder als du meinen wunderschönen Tweet um, ich glaube, 2 Uhr morgens mitbekommen hast, als ich dich da angeschrieben habe?
Na gut, das Erste, was ich mitbekommen hatte, war dann morgens das Endergebnis, was meine Erwartungen erfüllt hat, weil ich genau das von Hartford erwarte. Manchmal sogar noch ein bisschen pessimistischer bin, aber wenn ich was von Hartford erwarte und es positiv ist, dann geht es in genau eine solche Richtung. Und vor der Partie wäre auch schon mein Gedanke gewesen, dass das eine recht wilde Partie werden würde, wo beide Teams sich nichts schenken wollen und durchaus das eine oder andere Tor fällt. Gut, der Spielverlauf war dann definitiv nochmal wilder, als ich es erwartet hätte. Aber ich werde am Ende mal zusammenfassen, warum es eigentlich genau die Erwartung von einem Hartford-Fan erfüllt hat.
Na, das weckt doch schon mal eine gewisse Spannung, eine gewisse Vorfreude. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt in die Partie rein und sparen uns das Süßholzgeraspel. Es dauerte nicht mal 10 Minuten, bis das erste Tor gefallen ist. Und zwar sogar für Hartford. Danny Barrera nimmt sich ein Herz und schießt ungefähr 2-3 Meter vom rechten Strafraumeck ein bisschen nach links versetzt mit ordentlich Wumms aufs Tor von North Carolina und trifft unten links ins Tor zur frühen 1-0-Führung, die das Spiel echt belebt hat, denn die Kommentatoren redeten vorher so ein bisschen darüber, dass der Plan des Trainers gewesen ist, möglichst schnell zu treffen, um den Heimfans was zu bieten. Denn es war ja das letzte Heimspiel und man wollte dafür sorgen, dass die Fans weiter optimistisch bleiben. Und ich würde mal sagen, Tor in der 9. Minute sollte doch dafür gesorgt haben, dass die Fans sich freuen, dass die Fans wach sind und was geboten bekommen.
Also den Fans ist definitiv etwas geboten worden und ich glaube, sie sind bis zum Ende wach geblieben. Es dauerte dann einige Zeit, bis wieder ein Tor fiel, bis dahin, ich glaube, North Carolina war in der Zeit einmal relevanter am Tor, aber nicht wirklich torgefährlich. Zumindest waren sie in Tornähe. Ansonsten hatte Hartford die ein oder andere okaye Chance, aber auch kein super krasses Ding. Es dauert bis zur 33. Minute. Und in dem Fall ist es einfach ein sehr langer, hoher Pass von Hairston auf Danny Barrera, der dann es sehr einfach hat. Also die Verteidigung von North Carolina hatte gut gepennt. Er ist im Prinzip alleine mit dem Ball dann durchgestartet, hat nur noch das 1:1 mit dem Torhüter, das ist natürlich leicht für ihn. Und schon steht es 2:0.
Muss ich sagen, war gut gemacht, aber ich fand es ein bisschen abseitsverdächtig. Also so weit, wie er da alleine war und schon den Ball bekommen hat. Aber ich glaube, der Schiri, der dieses Tor nicht wegen Abseits quasi ja gesehen hat, musste das irgendwie wieder gut machen. Denn es gab ein Phantomtor. Ein Tor, das gezählt hat und alle auch als gezählt hat, sich gespeichert haben. Nur der Schiri sah das anders. Denn es gab einen Fernschuss in der 48. Minute. Der Ball geht an die Latte und geht von dort hinter die Torlinie. Meines Erachtens nach beim Ranzoomen und mehrmaligen Wiederholen auch ganz deutlich hinter die Torlinie. Der Ball springt dann wieder hoch, wieder gegen Latte und raus aus dem Tor. Der Keeper packt sich den Ball und haut ihn nochmal so weit raus, dass man quasi sehen kann, hey, der Ball ist nicht ins Tor reingegangen. Und dieses Gehüpfe und das Aufgerege vom Keeper BC North Carolina scheint dem Schiri wirklich gereicht zu haben, um zu verstehen, dass der Ball nicht im Tor gewesen ist und es daher nicht das 3:0 für Hartford gewesen ist, obwohl alle Kommentatoren, Fans und die komplette USL-Community alle der Meinung waren, dass der Ball definitiv ein Tor gewesen ist.
Sehe ich auch so. Also der Ball war ziemlich deutlich drin. Und es war auch eigentlich ein ziemlich schönes Tor. Also umso gemeiner ist es, dass es nicht anerkannt wurde. Und also ich weiß nicht, ob das 2:0 ein Abseits war, aber das ist mal wieder die Strafe, die sich die USL selbst aufgebrockt hat, indem sie keinen Videoschiedsrichter mehr haben. Allein für solche Sachen ist das immer so gut zu nutzen. Die Chance vergibt man. Ja, aber dann da so ein Tor wegzupfeifen, ist halt auch irgendwie blöd. Beziehungsweise ist ja nicht mehr wegpfeifen, sondern einfach nicht anerkennen. In der 65. Minute, nee, machen wir erstmal in der 55. Minute, da gibt es dann nämlich endlich das 3:0. Und wieder ist Barrera beteiligt. Der steht nämlich an der Eckfahne, tritt den Ball Richtung Strafraum und dort ist es die ganz klassische Situation, der Kopf wird reingehalten und der Ball ist im Tor. Nicht so schön wie das Phantomtor, aber funktioniert genauso.
Als Stürmer hat man gute Phasen und schlechte Phasen. Und wenn du schlechte Phasen hast, wünschst du dir einfach irgendeinen Ball, den du ins Tor reinnageln kannst und kümmerst dich nicht so wirklich darum, ob das jetzt ein Tor des Monats wird. Und das war bei Miche Ngalina der Fall. Der, ja, einer der besten Torschützen für Hartford, hatte jetzt einige Spieler lang nicht getroffen und kam in diesem Spiel, wo gefühlt jeder auch mal treffen durfte, auch zu seinem Tor. Denn in der 63. Minute bekommt er einen Querpass von links in den Strafraum geschlagen. Er muss das tun, was ein guter Stürmer tun muss, einfach nur den Fuß hinhalten und lenkt den Ball, der so an ihm vorbeigezogen wäre, mit der Fußspitze ins Tor von Jake McGuire und damit zum 4:0. Und eigentlich ja auch zur lockeren Vorentscheidung für die Jungs aus Connecticut.
Die Jungs aus Connecticut, die wollten ihren Zuschauern wirklich was bieten an diesem Tag. Es war nicht nur das letzte Heimspiel, es gab nicht nur eine größere Aktion mit vergünstigten Merch. Ich glaube, es war sogar $1 Hotdog Night und $2 fürs Bier. Nein, man wollte ihnen wirklich, wirklich etwas bieten, damit man sich auch sicher sein kann, auch in der nächsten Saison sind wieder viele Fans mit im Stadion. Und das haben sie dann gemacht. In der 74. Minute haben sie damit angefangen. Beziehungsweise haben sie nicht damit angefangen, sondern sie haben anfangen lassen. Es gibt einen hohen Flankenball in den Strafraum. Allerdings nicht in den Strafraum von North Carolina, sondern in den Strafraum von Hartford. Conway ist derjenige, der recht frei steht. Zwar stehen in der Nähe ein paar Verteidiger, aber er hat noch genug Platz und braucht dementsprechend einfach nur noch den Kopf hinhalten und schon macht er ja den ersten Treffer für die Gäste. Für Hartford gar kein Problem, es steht ja erst 4-1. Und so lange ist ja nicht mehr zu spät.
Gut, dass ich manchmal fließend sarkastisch spreche, denn nur 9 Minuten später kam das nächste Türchen. Und es gab ein Muster in diesem Spiel und das waren Standardsituationen oder hohe Bälle. In der 83. Minute gibt es eine Ecke von links von North Carolina. Der Ball geht zum zweiten Pfosten. Rodrigo da Costa springt hoch und haut den Ball rein. Für viele sah es nach einem Handball aus. Für mich eher so, als hätte er ihn an der Schulter abprallen lassen. Unterm Strich egal, der Ball zählt. Und North Carolina verkürzt von 4-0 auf 4-2 in insgesamt 9 Minuten zwischen beiden Toren.
Sie hatten kurz danach nochmal eine weitere ziemlich gute Chance. Und auch diese entstand durch eine Standardsituation. Es gab einen Freistoß, der war natürlich außerhalb des Strafraums, sogar einige Meter weiter weg. Also eher in einem Bereich, der jetzt nicht der allergefährlichste ist. Dieser Freistoß wird so halb hoch in den Strafraum geschossen und findet dort auch, ich hatte mir leider nicht notiert, wen es oder wer es war, auf jeden Fall findet der Ball einen Mitspieler. Es wird allerdings knapp am Tor vorbeigeköpft. Aus dieser Situation entsteht kein Tor, aber es zeigte schon, dass sie gerade so ab der 75. Minute ordentlich aufgedreht haben und da einige Chancen hatten, die zum Teil gar nicht mal so schlecht waren. Ihr Problem war natürlich, ihnen lief die Zeit davon. Und da hilft es auch nicht, wenn du in der 83. Minute das 4-2 machst, weil du ja noch mindestens 2 weitere Tore brauchst. Das fällt ihnen dann auch auf, allerdings erst in der ersten Minute der Nachspielzeit. Und in dem Fall ist es Surprise, eine Standardsituation, eine Ecke. Und auch da wieder die klassische Situation, Ecke, Kopf und Tor. Wobei ich mir nicht mehr ganz sicher bin, vielleicht war auch irgendwie ein Fuß dazwischen oder was auch immer. Auf jeden Fall ein großer Haufen Menschen und irgendwann landet der Ball im Tor. Aber ich glaube, es war ein Kopf. Ja, dann steht es halt in der 91. Minute 4-3. Was passierte denn noch?
Außer, dass der gute Renan Ribeiro eine sehr gute Blockparade gezeigt hat, um noch das mögliche 4-4 zu verhindern, nicht mehr viel. Die Partie geht zu Ende, die Spieler beider Mannschaften knuddeln sich vor Erschöpfung und vor Glück, dass sie dieses Spiel überstanden haben. Hartford gewinnt unterm Strich mit 4-3 und hat am Ende wirklich sehr, sehr viel Herzrasen, nicht doch nochmal mit nur einem Punkt nach Hause zu gehen. Ich bin ehrlich, ich hätte die Partie live gesehen und das war, auch wenn ich mich versucht habe, als neutraler Zuschauer zu sehen, wirklich nicht schön. Denn die Tore fielen echt zu leicht, was North Carolina da machen durfte. Hartford gewann und ist damit weiterhin in Playoff-Reichweite. Sie stehen unterm Strich, haben 2 Punkte Rückstand, aber eine Partie weniger. Das heißt, sie können durchaus noch in die Playoffs reinrutschen. Und das war eine sehr, sehr wichtige Partie, aber als Trainer oder als Defensivtrainer, glaube ich, waren die letzten 20, 25 Minuten keine schöne Sache und enorm viel Arbeit für die Jungs im Training danach.
Na gut, der Vorteil ist, es war recht leicht zu erkennen, was die Schwäche gerade so ab der 75. Minute bei ihnen war. Von daher ist es etwas, worauf du gut trainieren kannst. Hartford hat halt genau das gemacht, wofür man sie als Hartford-Fan auch kennt. Sie haben ihr Spiel gemacht, hatten sehr wilde Situationen, machen durchaus gerne mal Tore, lassen aber eben auch gerne Tore zu. Und mit so einem 4-0 kannst du halt die Hartford-Fans nicht nach Hause schicken, da wären sie enttäuscht, weil der Abstand wäre viel zu groß. Es muss spannend sein, es muss bis zur letzten Sekunde spannend sein. Nur so kennt es ein Hartford-Fan.
Ein schönes Fazit. Und gehen wir in eine andere Partie in der USA Championship, die wahrscheinlich ein wenig weniger Herzrasen verursacht hat. Und zwar in die Partie zwischen Birmingham Legion, dem krisenden Team von der Ostküste, also verhältnismäßig, gegen die Jungs von Vegas aus der Western Conference. Man könnte sagen, die Vorzeichen könnten gar nicht anders stehen. Vegas spielt ihre beste Saison der Vereinsgeschichte, seit längerem für die Playoffs qualifiziert, spielt enorm guten Fußball, aber war eigentlich immer eine ziemlich schlechte Lachnummer in der USL. Und auf der anderen Seite Birmingham. Spielten zu Hause, haben durchaus guten Kader, waren bisher immer, seitdem sie existieren, für die Playoffs qualifiziert, haben dieses Jahr aber richtig viel Pech. Enorme viele Verletzungen, sie hatten insgesamt 6 Torhüter, die sie einsetzen mussten, unter anderem wegen Verletzungen. Viele Stammspieler haben gar nicht gespielt, es gab ja diverse Probleme oder gibt Probleme hinter den Kulissen. Viele Fans sind extrem angepisst, wollen ihre Dauerkarten nicht verlängern. Und so war nur die spannende Frage. Wird Vegas einen lockeren Sieg holen? Wird Birmingham es schaffen, sich mit einem Sieg ein bisschen Luft zu verschaffen? Und was wird zu erwarten sein? Und ja, das waren die Vorzeichen von der Partie. Und was würdest du sagen, Anne? Hat sich der Favorit bewährt? Gab es einen Überraschungssieger? Was waren so deine Eindrücke von Birmingham gegen Vegas?
Naja, das, was man eigentlich von dieser Partie erwartet, unter den Aspekten, wie lief die Saison bisher für die Teams, hat sich vielleicht nicht so erfüllt, wie man es gerne hätte. Was mir als erstes allerdings mal wieder aufgefallen ist, ist die Qualität vom Rasen. Spielerisch war es wahrscheinlich okay. Fürs Kamerabild sah der Rasen schon wieder sehr traurig aus. Und also auch die Kameraqualität war mal wieder in den 90ern irgendwie stehen geblieben. Ich steige trotzdem mal in die Partie ein. Nach 18 Minuten 90er-Jahre-TV-Sendung gibt es nämlich das erste Tor. Und in dem Fall ist es eine flache Hereingabe, die, wie man sie so oft im Fußball erlebt, in den Strafraum. Der Ball rollt dann im Prinzip so durch die Mitte. Der erste Spieler von Las Vegas berührt ihn so ein bisschen, aber auch nur ganz leicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich, also klar, er wollte natürlich gewollt den Ball, aber was danach passiert, ob das wirklich so geplant war, der Ball rollt dann nämlich weiter und landet bei Grine. Und der hat Platz und macht das Tor.
Bin ehrlich, ich habe mir bis zur 72. nicht viel aufgeschrieben. Hast du noch irgendwas?
Ja, mir ist aufgefallen, dass vor allem Las Vegas in der ersten Halbzeit gut gespielt hat. Sie haben sich die ein oder andere ziemlich gute Chance erspielt. Beispielsweise, ich überlege gerade, wann es war, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit noch, hatten sie einen Lattentreffer und tauchten immer wieder mal vor dem Tor auf. Allerdings, abgesehen von diesem Lattentreffer, war jetzt keine wirklich hochbrenzlige Situation dabei, wie ich fand.
Ja, das wäre eine gute Zusammenfassung, die ich noch gemacht hätte, denn die meisten Schüsse von Vegas in diesem Spiel grundsätzlich gingen mal direkt auf den Keeper, der den dann ganz locker auffangen konnte. Und es gab in der 72. Minute eine sehr gute Möglichkeit für Birmingham zum Ausgleich zu kommen. Preston Tabor Itaka nahm sich ein Herz und haute den Ball mit ordentlich Wucht, aber auch Präzision in Richtung der Latte von Vegas. Und Max, der Leihkeeper, der eigentlich bei Charlotte spielt, schafft es mit seinen Fingerspitzen den Ball noch vor dem Reingehen ins Tor abzuhalten und quasi übers Tor rüber zu tippen. Das war eine sehr, sehr schöne Flugparade vom Keeper. Und ja, eine kurze Gelegenheit für Birmingham, doch nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Aber ansonsten, ja, war es das auch schon von Birmingham in der Partie. Wenn sie mal vom Tor waren, stolperten die Bälle vorbei oder waren nicht wirklich gefährlich. Und das war noch mit die beste Szene des Spiels, aus ihrer Sicht.
Ich finde, du siehst sie recht kritisch. Ich fand schon, dass sie in der ersten Halbzeit hat man von Birmingham wirklich nicht sehr viel gesehen. In der zweiten Halbzeit ist es aber erheblich besser geworden. In der 52. Minute zum Beispiel ist es Martinez, der eine ziemlich gute Chance hat. In dem Fall geht der Ball knapp am Tor vorbei. Aber das war so ein bisschen der Aufschlag für mehrere Chancen, die im Laufe der zweiten Halbzeit passiert sind. Klar, teilweise direkt auf den Keeper, teilweise am Tor vorbei. Aber ich finde schon, man hat durchaus Akzente gesehen, die gar nicht so schlecht waren. Die Partie hätte sich eigentlich an der Stelle oder vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal drehen können. Weil wenn sie die Chancen ein bisschen cleverer verwendet hätten, dann hätten sie da vielleicht sogar schon 2-1 führen können bis zur Endphase.
Okay, kann ich durchaus akzeptieren, diese Sicht. Und dann gab es etwas, was wir wirklich lieben. Denn wenn du Auswechslung in Highlight-Clips der USL siehst, erahnst du, dass irgendwas Wichtiges mit diesem Spieler passieren muss. Entweder er schießt ein Tor oder er stellt irgendwas Doofes an. Und in diesem Fall war es Solomon Asante, die Phoenix-Legende, die eingewechselt worden ist und in der 87. auch in Erscheinung getreten ist. Denn Asante sah, dass sein Kollege Coleman Gannon im Strafraum die bessere Schussposition bekommt. Und er passt ihn mit einem Steckpass den Ball Richtung der linkeren Strafraumecke zu. Gannon tanzelt noch einen kleinen Gegner aus und schiebt den Ball dann mit Wucht unten rechts rein. Womit es dann 2-0 für die Gäste aus der Glücksspielstadt stand. Und damit auch die Entscheidung gewesen ist, dass Birmingham mit einem Türchen nicht nochmal wenigstens einen Punkt retten kann.
Ja, auch wenn Birmingham auch danach noch Chancen hatte, das kann man durchaus anerkennen bei ihnen, ist es dann letztendlich Las Vegas, die doch noch ein Tor machen, nämlich in der 93. Minute. Und in dem Fall ist es Noel, der im Strafraum sich befindet und den Ball weiterleitet und auf Pinto sozusagen trifft, der ausreichend Platz hat, in Ruhe sich den Ball dann noch zurechtlegen kann und den dann sicher einnetzt. Man muss schon sagen, das, was Birmingham nicht geschafft hat, nämlich im Strafraum die Situation so zu nutzen, wie du sie bekommst, macht Las Vegas sehr clever. Sie haben, finde ich, in der zweiten Halbzeit nicht wahnsinnig viele Chancen, aber wenn sie welche haben, dann wurden sie entweder durchaus gefährlicher oder zumindest ein Großteil davon endete in einem Tor.
Eigentlich ein sehr gutes Spielfazit. Und man muss sagen, dass Birmingham zum heutigen Aufnahmezeitpunkt vom Freitag immer noch im Rennen ist. Denn zwischen Platz 7, also dem vorletzten Playoff-Platz, und Platz 11, dem vorletzten Platz im Osten generell, liegen nur 2 Punkte im Unterschied. Das heißt, wir haben 4 Mannschaften mit jeweils 42 Punkten, wovon die Legion ebenfalls eine Mannschaft ist, und die Hartford mit 40 Punkten. Das heißt, auch wenn Birmingham immer noch nicht so wirklich gut aussieht in der Saison, es reicht nur ein Sieg oder ein Ausrutscher einer anderen Mannschaft und sie sind trotzdem weiterhin auf Playoff-Kurs. Das heißt, auch wenn da viel im Krisen ist im Club, noch ist nichts verloren. Und das will uns und euch noch weitere spannende Spiele um die Playoff-Tickets liefern.
Gutes Fazit.
Ich würde sagen, wir gönnen uns noch eine Pause und gehen dann in ein ganz spezielles Doppelspiel. Denn Spokane hat gleich 2-mal gespielt und das sogar mit 2 Teams im selben Stadion. Willkommen zurück zum 3. Teil der dieswöchigen Folge von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir haben nun die Ehre, ob es eine Freude wird, kann ich noch nicht sagen, gleich 2-mal über Spokane zu reden. Denn der neue Club aus Washington hat ja eine Männer- und eine Frauenabteilung. Die Männer spielen in der League One und die Frauen in der Super League. Beide Mannschaften spielten am Wochenende, beide Mannschaften hatten ein Heimspiel und beide Mannschaften haben mit demselben Ergebnis, ihre Woche beendet. Und das war ein guter Grund für uns, euch das diese Woche auch ein bisschen zu erzählen. Und ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei den Männern und steigen runter von der USA Championship in die 3. Liga, in die League One. Denn Spokane als Neuling hatte den ewigen, durchaus guten, aber irgendwie recht unauffälligen Club aus den, ich glaube, South Carolina ist zu Gast. Greenville Triumph. Ich würde sagen, diese Partie war ähnlich wie bei Hartford. Es sah sehr eindeutig aus und wurde am Ende doch mal sehr knapp. Oder was war dein Eindruck?
Also erstmal deine Anmoderation mit steigen wir runter passt bei diesem Spiel nicht so ganz, weil bei diesem Spiel ist mir eine Sache aufgefallen, beziehungsweise ich habe mich um eine Sache besonders gesorgt. Wo will denn die Kamera hin? Gefühlt zog es die Kamera immer weiter nach oben. Sie war schon außerhalb des Stadions und ich hatte immer wieder die Sorge, dass die Kamera davon fliegen wird. Dass die Kamera herabsteigt, wäre in diesem Spiel vielleicht ganz schön gewesen, weil diese sehr hohe Vogelperspektive war merkwürdig, war sehr merkwürdig und unschön. Was wir in beiden Spielen übrigens erleben werden, sind Tore in den ersten 20 Minuten, beziehungsweise ein Tor in den ersten 20 Minuten. Und das erleben wir in dem Fall bei den Männern von Greenville. Dieses Tor kommt aufgrund eines Elfmeters zustande, der deshalb gepfiffen wird, weil da plötzlich eine Axt in Form eines Fußes bzw. Beines durch den Strafraum fliegt und den Gegenspieler komplett wegrasiert. Sehr ungeschickt gemacht, berechtigter Elfmeter und der saß dann auch.
Ich muss sagen, zum Thema der Vogelkameraperspektive muss ich zustimmen. Mein erster Gedanke waren so die alten FIFA-Videospiele, wo du erstmal diese Perspektiven hast und dann du 50.000 Kameraoptionen hast und dann dir die perfekte aussuchen musst. Da gibt's immer diese weirden Kamerawinkel. Das war auch hier wieder der Fall. Also kann ich nur zustimmen, war so ein bisschen, keine Ahnung, FIFA 13 Vibes. Man weiß nicht so genau, warum es die Kameraperspektive gibt, aber irgendwie, ja, ist die voreingestellt. Und Stichwort voreingestellt, das war der Torschütze des nächsten Tores. Denn er hatte sich mit dem Elfmeter warm geschossen und so konnte McKinnon nur 7 Minuten später in der 23. das 2-0 machen. Auch das hier war jetzt nicht sonderlich spektakulär. Er bekommt den Ball von rechts zugeschoben. Er steht ungefähr mittig an der Strafraumgrenze. Nimmt den Ball direkt an und schiebt ihn unten links rein. Da der Keeper zu weit draußen war, konnte er quasi nicht mehr nach unten durchtauchen. Der Ball geht rein, 2-0 Führung für Greenville und Doppelpack innerhalb von 7 Minuten.
Danach wurde es erstmal ziemlich ruhig und ich fand in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt nicht mehr völlig irre, gab es jetzt keine extrem großen Aktionen, oder?
Nö, nicht wirklich.
Auch die zweite Halbzeit beginnt recht ruhig. Beide Teams versuchen natürlich so wenig wie möglich Fehler zu machen. Das dauert bis zur 67. Minute. Und in dem Fall ist es ein Freistoß, der in der Hälfte von Spokane stattfindet. Der Ball aus diesem Freistoß wird hoch in den Strafraum geschickt. Dort steht dann letztendlich Leonardo Castro. Und der muss einfach nur den Kopfball machen und schon steht es 3-0 für die Gäste.
In der 72. Minute passiert etwas, wo wir ein bisschen philosophisch geworden sind beim Highlight gucken. Und zwar fragten wir uns, auch wenn es Doppelbestrafung eigentlich nicht mehr geben darf, ob es nicht hier eine Option sein kann. Denn es gab im Prinzip gleich zwei Gründe für einen Elfmeter. Erst eine Hand und dann ein Foul. In diesem Fall wurde Josh Dolling gefoult, der gerade eben erst eingewechselt worden ist und Stürmer von Spokane ist. Er bekommt den Elfmeter zugesprochen in der 72. Minute und verwandelt ihn dann auch direkt. Das heißt, es war dann der Anschlusstreffer für die Jungs aus Spokane zum 1-3 nach einem doch durchaus passablen Elfmeterschuss.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Greenville in dem Fall offensichtlich definitiv wollte, dass Spokane da einen Elfmeter bekommt, weil so intensiv, wie sie daran gearbeitet haben, dass es einen Elfmeter gegen sie gibt, habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt.
Wenn die Wettquoten der albanischen Mafia irgendwie noch passieren müssen.
Die Partie darf auf gar keinen Fall zu null ausgehen und es muss mindestens 2 Elfmeter geben.
Exakt.
Sie geht auch nicht zu Null aus. Logischerweise nicht, weil beide Teams schon jeweils mindestens ein Tor haben. Aber es gibt noch ein weiteres Tor. In der 92. Minute. Und auch da machen die Spieler von Spokane das gar nicht so schlecht. Befinden sich an der Strafraumgrenze. Und machen, ja, ein bisschen Doppelpass. Wechselt immer wieder mal durch, sozusagen, die Spielersituation. Und letztendlich schaffen sie es auf sehr engem Raum, den Ball gut zueinander zu passen, sich den Platz dann zu schaffen, den sie brauchen. Und wer war der Torschütze gewesen? War es Delaris gewesen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist er in der Situation mit beteiligt, bekommt den Ball und ich glaube, er war derjenige, der das Tor machte, sodass es dann 2-3 steht. Allerdings ist es halt auch schon die Nachspielzeit und kurz darauf ist Ende. Weshalb Spokane in dem Fall mit 2-3 verliert gegen Greenville.
Das war die Pleite vom 7. gegen den 4. Beide waren schon für die Playoffs qualifiziert. Das heißt, trotz der 4. Niederlage am Stück hat sich für Spokane jetzt nichts daran geändert, dass sie in ihrer Debütsaison in die Playoffs ziehen werden. Aber ja, ein später Start war dann vielleicht ein bisschen zu spät für die Jungs aus Washington. Und ich bin ganz ehrlich, wenn man guckt, wer noch so qualifiziert ist, kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass sie weit kommen werden. Denn Omaha ist bereits qualifiziert, Madison, Colorado, Greenville, alle Mannschaften, die schon in Finals oder sehr späten Runden der Playoffs standen. Und Knoxville ist auch keine schlechte Mannschaft. Das heißt, ja, wenn wir Pech haben, wird ihre erste Playoff-Reise nicht sonderlich lange gehen.
Na gut, sie sammeln erstmal die Erfahrung, um dann in der nächsten Saison richtig anzugreifen.
Stichwort Erfahrung sammeln. Gehen wir in die Debütsaison der USL Super League, der neuen ersten Damenliga. Und wie schon angekündigt, bleiben wir bei Spokane und sogar im selben Stadion. Denn nun sind wir nicht mehr bei der Männermannschaft, sondern bei Spokane Sephir. Die hatten die Damen von Lexington zu Gast. Man könnte so sagen, das Damenduell zweier USL League One Mannschaften. Und so viel können wir schon mal spoilern. Es ging auch wieder 2-3 aus. Und was ich irgendwie doch sehr lustig fand. Was ist dir denn hängen geblieben, abseits dessen, dass wir dasselbe Ergebnis hatten?
Erstmal, dass das natürlich irgendwie erwartbar nicht das allergrößte Topspiel werden würde. Obwohl mehr Tore gefallen sind als in den anderen Partien und es damit schon auch interessanter ist. Also wer sich die Partie angesehen hat, wird, glaube ich, jetzt nicht groß enttäuscht gewesen sein. Aber mit Lexington als Gegner hast du halt ein Team, was bis dato gar nicht überzeugen konnte, weil sie bis dato ohne Sieg waren. Ihr wisst ja jetzt schon, es wird ihr erster Sieg werden. Und auch so ansonsten sie spielerisch nicht immer sehr stabil wirkten. Was mir außerdem aufgefallen ist, ich hatte es vorhin ja schon mal mit erwähnt, auch sie haben in den ersten 20 Minuten ein Tor und fast zur gleichen Zeit fällt in dieser Partie das 0-1, wie auch in der anderen Partie. In der anderen Partie ist es in der 17. Minute gewesen, hier in der 18. Minute. Und es ist leider kein schönes Tor. Es ist eine heiße Kartoffel, die da umherfliegt. Moyer von Lexington hat nämlich den Ball bekommen und zieht von außerhalb des Strafraums ab. Das an sich ist ziemlich cool. Der Schuss sitzt gut. Allerdings kommt die Torhüterin ran, eigentlich. Aber sie schafft es halt nicht, diesen Ball festzuhalten. Und an der Stelle sieht es halt irgendwie so aus, als hätte sie da jetzt eine heiße Kartoffel, weil der Ball ihr irgendwie mehrfach aus der Hand springt. Und eigentlich hatte sie ihn sicher vor dem Tor. Am Ende ist der Ball dann aber doch im Tor mit ihr zusammen. Und ja, es ist irgendwie kein schönes Tor. Obwohl der Schuss super war. Aber das Handling der Torhüterin tat mir ein bisschen weh.
Deswegen spare ich euch mal meine Meinung dazu, denn die Warne hat schon alles dazu gesagt. Doch, muss man sagen, blieb es nicht bei diesem Spielstand, was vor allem natürlich gut war, denn die Damen von Spokane braucht ein Ding, was um die Meinung oder die Laune wieder aufzuheitern. Und sie kam in der 36. Minute zum Ausgleichstor. Und auch das war nicht sonderlich schön. Denn Jaschiniak kriegt den Ball nach einer Ecke, in der so nach dem ersten üblichen Kopfballversuch alle so ein bisschen verwirrt sind, was sie mit diesem Ball eigentlich anstellen sollen. Denn die Stürmer kriegen ihn nicht rein, die Abwehr kriegt ihn nicht geklärt. Und so muss sie dann nur aus kurzer Distanz den Ball, ja, per Schüsschen ins Tor reinkriegen, nachdem die ersten Abpraller halt quasi nicht funktioniert haben. Kein schönes Tor, aber der Ausgleich für die Heimmannschaft, wodurch Spokane wieder im Rennen war.
Als Verteidigung für beide Teams muss man, glaube ich, auch sagen, der Ball geht vermutlich bei einer Spielerin an die Hand, weshalb mehrere Spielerinnen quasi, auch wenn das trotzdem nicht gut ist, so ein bisschen das Spielen einstellen, weil sie ja irgendwie davon ausgehen, ja, jetzt gibt's gleich einen Elfmeter, sie heben die Hand, haben da gewisse Erwartungen, schauen auch ein bisschen zur Schiedsrichterin. Also sie sind in der Situation abgelenkt. Zu ihrem Glück, die eine Mitspielerin, die aufpasst, die dann das Tor daraus macht. Ansonsten wäre die Situation sehr verschenkt gewesen. Die nächste Situation, die ich mir notiert hatte, war in der 48. Minute. Und in dem Fall ist es McGuire, die eine Situation ausnutzt, die vorher schon erarbeitet wurde, weil in dem Fall Lexington es geschafft hatte, wieder in den Strafraum zu kommen und dort die Torhüterin ein wenig gefordert hat. Ja, ich glaube, es waren zwei Schüsse sogar aufs Tor, indem man sich zumindest dem Tor sehr nah angenähert hat und ein Schuss gut saß, allerdings von der Torhüterin abgeblockt werden konnte und McGuire ist diejenige, die genau richtig steht, den Blocker oder den Abpraller in dem Fall sich schnappen kann und ins Tor versenken kann. Sie macht also genau das, was sie machen muss.
Aber auch hier geben sich die Damen der Heimmannschaft nicht auf. Und Spokane kommt nur 10 Minuten später zum Ausgleich. Und das war, wie ich fand, doch das schönste Tor der Partie. Denn es gab einen langen Ball von der Abwehr in den Strafraum von Lexington. Und zwar genau an die linke Strafraumecke. Akic kriegt den Ball, zieht in die Mitte, tanzt doch eine Abwehrspielerin aus und haut dann den Ball in einem schönen Schlenzer unten rechts rein. Sah, wie ich fand, sehr schön aus. Man muss sagen, war echt eine perfekte Vorlage. Also von, ich glaube, aus der eigenen Hälfte bis nach vorne in den Strafraum. Die Stürmerin schaltet genau richtig und macht das Tor. Das war ein echt schöner Spielzug. Also hat mir sehr gut gefallen.
War definitiv auch mein Lieblingstor in dieser Partie. Es fällt auf, dass Spokane mehrere Chancen hat, die gar nicht mal schlecht sind, die sogar ziemlich gut sind. Beispielsweise in der 80., das ist die 83. gewesen sein, hatten sie einen schön lauten Treffer gegen den Pfosten, ein paar Millimeter weiter drüben, und der Ball wäre drin gewesen, war in dem Fall nicht der Fall. Und auch schon zuvor hatten sie mehrfach ziemlich gute Situationen, wo sie die Torhüterin von Lexington ordentlich gefordert haben. Allerdings hatte sie einen richtig guten Tag, weil sie mehrere gute Paraden gezeigt hat, unter anderem auch eine Fußabwehr, die sich durchaus sehen lassen kann. Und ohne die Torhüterin wäre diese Partie für Lexington mit Sicherheit anders ausgegangen. Wir hatten schon Spiele mit ihr, da war, hat sie nicht so überzeugt. In dem Fall hier auf jeden Fall aber doch.
Definitiv. Also Cox heißt die gute Dame. Der Ball ging quasi für sie gesehen Richtung, oder sollte eigentlich quasi Richtung untere linke Eck gehen, wird nochmal abgefälscht in der 65. und würde dann quasi eher zum Richtung rechten Pfosten gehen. Und sie reißt dann den Fuß eben artistisch hoch und kann den Ball ablenken. Ging auf den sozialen Netzwerken definitiv steil und würde mich auch nicht wundern, wenn das für die Torwartparade der Woche nominiert ist. Eine sehr, sehr schöne Parade in eben einem abgefälschten Schuss, in einer Sekundenentscheidung. Also wirklich auch hier von mir mein Lob dafür. Aber, so viel kann schon mal gesagt sein, sie wird am Ende trotzdem nicht die Heldin sein des Spiels, denn es fällt noch ein Tor. Und zwar, wie wir schon gespoilert haben, für Lexington. Hier nicht spektakulär, aber trotzdem schön anzusehen, denn in der 94. Minute gibt es einen Eckstoß für Lexington. Der Ball geht nicht, wie man es oft macht, Richtung Pfosten, sondern eher Richtung Mitte des Strafraums. Shepard, der am Elfmeterpunkt steht, zum Kopfball hochsteigt und den Ball in einer schönen Bogenlampe am linken Pfosten reinhaut. Also kein ganz einfacher Kopfball aus der recht weiten Entfernung. Und der Ball geht rein, womit Lexington 2-3 gewinnt und den ersten Sieg der Saison einholt. In einer doch sehr unterhaltsamen Partie, wie ich finde. Mit schönen Toren, mit Kacktoren, dem ersten Sieg für Lexington und der zweiten 2-3-Pleite für ein Team aus Spokane an diesem Wochenende.
Als hätten sie sich abgesprochen. Aber für Lexington freut es mich. Sie waren über die meiste Zeit hinweg auch das bessere Team, fand ich. Und gerade die Torhüterin hat wirklich gut gezeigt, was sie konnte. Aber auch vorne im Sturm hat es ja auch ausgereicht. 3 Tore können dir zum Sieg helfen.
Ich muss sagen, dass mir die Super League bisher doch durchaus gut gefällt. Was so die Unterhaltsamkeitslevel und schöne Paraden, schöne Szenen und gute Spiele angeht. Man merkt bei manchen Teams noch, dass sie sich eingrooven müssen. Manche sind durchaus schon passabel dabei. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Saison gerade erst angefangen hat. Denn im Gegensatz zu den anderen typischen Kalendern im US-Profisport beginnen wir ja hier im Herbst und haben quasi nach europäischem Vorbild die Saison bis in den Frühling. Das heißt, wenn wir jetzt noch so ein bisschen kritisch sein können über Spielerinnen, Spielzüge oder ähnliches, fragt uns mal im Frühling nach, dann dürfte die Welt schon eine ganz andere sein. Und ich muss sagen, unterhaltsame Partie. Und wenn Lexington so weiterspielt, dürften sie bald auch in der Tabelle klettern. Und schöne Partie, unterhaltsam. Und wie immer gilt, guckt sie euch an. Denn die Super League wird nach kurzzeitiger DAZN-Verwirrung auch weiterhin auf YouTube auf dem USL-Kanal gezeigt. Also schaut es euch gerne an, genießt Erstliga-Fußball der Damen der USL und natürlich auch den Männerfußball. Kostenlos, alle Streams werden aufgezeichnet, es gibt Highlight-Videos. Ihr könnt nichts verpassen und ihr habt auch keine Ausrede, es nicht zu gucken.
Genau so ist es.
Hast du sonst noch was zur Super League, zur USL an sich oder irgendeine Verschwörungstheorie mit Spielern mit deutschen Namen?
Ja, das ist uns heute mal wieder besonders aufgefallen, dass gerade bei den beiden Spokane-Spielen viele deutsche Namen unterwegs waren. Zur Super League, ich glaube, wir kommen jetzt in die interessante Phase, weil ein Grund, warum, es gibt natürlich noch einen anderen sehr großen Grund, aber ein Grund auch, warum der US-Spielplan immer mal noch ein anderer ist, ist in meinen Augen die Wettersituation. Weil du gerade in den Regionen, die sehr nördlich gelegen sind, im Winter nur schwer draußen Sport treiben kannst. Spätestens dann, wenn du dann auf deine minus 20 Grad oder noch kälter kommst, wird es halt in den Spielen sehr unangenehm. Und aber genau die Phase werden wir dann jetzt kommen. Gut, es sind jetzt keine Teams dabei, wo es so extrem sein wird, wahrscheinlich. Aber die USA bieten immer wieder große Überraschungen, weshalb wir gespannt sein können, wie es wettertechnisch in den USA laufen wird. Der andere Hauptgrund ist natürlich, die NFL läuft genau zu dieser Zeit, wo auch die Super League in dem Fall jetzt spielen wird. Das ist also eine gewisse Konkurrenz. Der wollte man mit anderen Ligen aus dem Weg gehen.
Es wird eine kleine Winterpause geben. Also das letzte Spiel in diesem Jahr ist am 15. Dezember und das erste Spiel im nächsten Jahr am 15. Februar. Da können Sie also eine kleine Rast einlegen und auch da natürlich ein bisschen mit dem Wetter und den Feiertagen ein wenig planen. Aber ja, ich bin gespannt. Ich denke, die ersten Eindrücke sind durchaus okay von der Super League und ich hoffe, dass wir euch hier mit unseren regelmäßigen Berichten ein wenig Lust auf die Liga machen konnten. Und wenn nicht, guckt die Spiele gerne selbst und macht euch selber ein Bild von eurer neuen Lieblingsmannschaft. Und ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle Schluss machen für heute. Nicht nur, weil es mittlerweile ja der neue Tag angebrochen ist und wir schon nach Mitternacht sind, sondern auch, weil wir euch wirklich mit genügend Infos und Spielen geflutet haben. Und daher hören wir uns erst nächste Woche wieder, wenn nichts Dramatisches passiert und die USL pleite geht, weil Jermaine Jones recht hatte und die Liga um jeden Cent verklagt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder bei der Folge 112 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Bye-bye.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.